Ja, wenn ihr mal in der Natur unterwegs wart, im Grunde funktioniert es auch im Straßenverkehr, aber ich mag das Bild vom Wildniswandern lieber, dann wisst ihr, wie wertvoll eine gute Karte ist. Und die Tracking-Regel lautet auch, wenn Kompass und Karte sich widersprechen, wem vertraust du? Exakt. Kompass hat alle möglichen Ablenkungen oder wir haben es falsch kombiniert oder falsch gepeilt oder was auch immer. Du vertraust der Karte und es tut gut, wenn die Karte natürlich aktuell ist. Und so etwas ist auch, was wir hier kreieren oder was ich euch anbiete. Das sind Karten, das sind Landkarten. Es ist halt nicht die Landschaft, das spürt ihr. Wenn ihr dann atmet, erlebt ihr vielleicht was völlig anderes. Und dann suchen wir gemeinsam, ob es eine Karte dafür gibt, dass so der nächste Schritt sicher und gut sich anfühlt. Und oft gibt es Karten, und es gibt sehr viele Karten. Und es gibt Karten von Menschen, die tief gereist sind und die weit erfahrene sind. Und das ist auch das, was wir gestern mit Linie gemeint haben. Also das ist nicht nur eine mystische Dimension, das ist auch sehr, sehr konkret eine Unterstützung für unseren Weg. Das sind Menschen, die tiefe Erfahrungen haben und die eine innere Kartografie entwickelt haben, uns weitergeben, eine Weisheit, eine Menschenweisheit, was in unserer Seele alles los ist und möglich ist und wie unsere Reise gehen kann. Und solche Karten sind natürlich auch die Dinge, die ich euch hier erzähle. Und ihr schaut immer, dass es eine Karte ist und vielleicht hilfreich. Aber es ist halt nur eine Karte. Die Wirklichkeit ist eure Erfahrung. Gut, heute möchte ich zwei oder eine Karte, zumindest das andere ist ein bisschen was anderes noch, mit euch ansprechen oder anschauen. Das eine habe ich euch rausgedruckt als Grafik. Das ist so ein Versuch, auch mal der Level der Persönlichkeit. Ich habe auch hier darüber schon öfters gesprochen, auch mit unterschiedlichen Karten. Und die sind alle nicht logisch aufeinander bezogen. Ich bin kein Anhänger von Systemen, die in sich schlüssig sind und nach außen doch brüchig, sondern ich mag es mir selber zu widersprechen. Und dadurch auch eine gewisse Verwirrung zu erzeugen, sowohl in mir wie auch vielleicht in euch. Und in dieser Verwirrung entsteht was Neues, Kreatives. Grundanliegen ist natürlich nicht, euch zu verwirren, aber das kann auch mal dazugehören, wenn ihr es jetzt vergleicht mit früherem. Also, diese Karte, Landkarte der Persönlichkeit, sehr vereinfacht auf den Punkt gebracht, weil ich finde, eine Karte muss auch was Einfaches haben, was Lesbares, Beschaubares. Da habe ich entsprechend unserem Retreat jetzt, ganz aktuell, habe ich die gemacht, vier Level von Persönlichkeit beschrieben und die sind alle auch schon angeklungen und das eine oder andere entdeckt ihr vielleicht in eurem Inquiry wieder, das war auch darauf abgestimmt, also diese Selbsterforschung, die wir damit das in verschiedenen Variationen machen und ihr kennt das von euch selber. Am eklatantesten ist eigentlich, deshalb habe ich das so ein bisschen mit so einem grauen Kästchen hervorgehoben, unsere, was ich nennen würde, biografische Persönlichkeit. Das ist das, was wir normalerweise mit unserem ich heiße Satnam oder ich heiße wie auch immer verbinden. Das ist unser, das habe ich geschrieben, Namen und Adresse. Ja, das so Schuhgröße und Ausbildungsstand und so weiter. Und das ist das, was wir auch beschreiben mit den Aspekten von Ich, Psyche und Biografie. Das ist unser zunächst und zumeist unsere Zugänglichkeit zu unserem Personensein. Und das Ich ist das nicht des Ego ist, könnten wir beschreiben als eine Organisationsinstanz unseres inneren Erlebens und unseres Tuns und Wirkens in diese Welt. Also ein gesunder, wesentlicher Aspekt von uns selber, der sowas wie eine Zentrierung hat, wie die Mitte eines Mandala. Aber, und da ist der Trick, nicht das Wesentliche ist. Wo wir das Ich zum Wesentlichen machen, entsteht unser Zustand des Ego. Wir schauen in unseren Handwerkskasten und entdecken einen Hammer. Ein Hammer ist bisweilen ein sinnvolles Werkzeug, aber eben nur bisweilen. Wenn ich ein Brett kürzer machen will oder eine Steinplatte verkleinern oder eine Schraube rausdrehen, ist ein Hammer ein ungeeignetes Werkzeug. Wenn ich es trotzdem mache, wird es ziemlich martialisch. So ein bisschen ist das Ego. Ja? Also wir empfinden das Ich als ein wunderbares Werkzeug, uns zu zentrieren, alles zu organisieren. Und dann haben wir das Gefühl, unser Handwerkskasten besteht nur noch aus Hammer. Ist aber nicht so. Wir haben das Gefühl, unsere Persönlichkeit besteht nur noch aus Ich. Und das ist eine Irritation. Nicht das Ich. Das Ich ist real. Aber diese Irritation, diese idiotische Idee, so wirklich so nennen, dass wir nur dieses Ich sind und nichts als dies, dass wir nur das Zentrum sind und dass es nichts mehr gibt, was dies zentriert, das ist ein Gedanke. Und deshalb sagen die östlichen Meisterinnen und Meister, das Ego ist eine Idee, das ist ein Gedanke, das existiert gar nicht. Und das irritiert uns, weil wir denken, Hilfe, wer bin ich denn dann? Und das ist, wie angedeutet, diese Irritation zwischen den Sprachen auch und zwischen den Menschenbildern. Deshalb sind hin und wieder Landkarten hilfreich. Nicht das Ich ist ein Gedanke, ist eine Idee, ist leer in buddhistischer Sprache. Oder nur so leer wie alles, was ist, leer ist. Aber diese Identifikation, diese Reduktion im Grunde, wir machen uns winzig klein und glauben nur noch den Rest, letzten Rest unserer Wahrheit. Wir machen uns winzig klein, wenn wir uns auf das Ich reduzieren. Das ist das, was wir Ego nennen. Diese Irritation, diese Verblendung. Und das verteidigen wir dann halt mit den genannten Mechanismen. Das heißt, was in den Traditionen beschrieben wird, kommt auch immer wieder hier vor und begegnet in den Atemreisen. Wir haben diese drei Grundirritationen von uns Menschen, wo wir meinen, dass wir so armselig sind, dass wir ständig etwas brauchen. Und dann entsteht dieses Haben wollen, Haben, Haben, Gier, Halten, noch mehr besitzen, ja, diese Anhaftung, gerade eine schöne Erfahrung, jetzt hänge ich da dran, will die rekonstruieren, dieses Haben wollen, das eine. Das andere ist, wo dieses Ego sich so bedroht fühlt, da wehrt es alles ab, was es nicht will, bloß nicht diese Erfahrung, nee, weg damit, mag ich nicht, oh, der Böse und die Bösen, ganz böse Völker und ganz schlimm und furchtbar, ja, also diese Abwehrfigur, und beides macht Weltgeschichte, wie ihr wisst, das Haben wollen, die Gier, und das andere endet im Krieg. Und das dritte ist, das ist eigentlich der Kern, ist die Illusion, ist die Verwirrtheit, dass wir überhaupt nicht checken, wer wir sind. Das ist der Grund, den ich gerade erklärt habe. Diese falsche Identifikation mit einem Werkzeug unserer Persönlichkeit. Unsere biografische Persönlichkeit, wenn wir da hinein entspannen, also wenn wir nicht in dieses Ego-Ding gehen oder es immer wieder entdecken, kennen das alle, und wieder relaxen, also entspannen in die biografische Persönlichkeit, dann hat die ihre eigene Schönheit und ihren eigenen Zauber. Und der besteht darin, vor allem darin, dass wir so etwas wie eine Biografie haben. Und dass wir unsere eigene Geschichte erzählen können und unsere eigene Geschichte füllen können und herholen und uns mit dem Vergangenen und gegenwärtigen und zukünftigen verbinden, noch unabhängig von dem Inhalt. Es gibt dieses Geschichtesein, dieses Evolutionssein, dieses Werdewesensein, das ist unsere biografische Persönlichkeit, dass wir einen Weg gegangen sind, eine Reise gemacht haben, und das ist ein wunderbares Bild für unsere eigentliche, noch tiefer liegende Reise. Und in unserer Biografie bilden wir ab die im Grunde Weltgeschichte oder die noch größer die kosmische Geschichte der Evolution. Auch unsere Erde hat eine Reise, hat eine Biografie von 4 Milliarden Jahren ungefähr. Oder das sichtbare oder zugängliche Universum hat eine Biografie von ungefähr 14 Milliarden Jahren. Was war davor? War auch was. Oder die Nichtzeit oder was auch immer, wie wir dahin forschen. Ja, aber da ist ein Werdegeschehen, ist ein Prozess. Von Brian Swim gibt es ein wunderbares Buch, das habe ich vor einiger Zeit gelesen, The Journey of the Universe, die Reise des Universums. Englisch schöner zu lesen als im Deutschen, gibt aber deutsche Version davon. Und der beschreibt, ist Astrophysiker, und der beschreibt diese, aber sehr lesbar, wirklich spannend, wie ein Roman. Die Dynamik, was da passiert und wie die Galaxien und wie die Sterne explodieren und das Helium in Millionen von Milliarden von Grad Celsius in die Erhitzung kommt und wie die Sonne wirkt und wie sich das alles entfaltet. Es ist faszinierend, wirklich tief. Es ist ein spirituelles Buch, am Ende auch, wo wir Menschen hingehen. So dies. Und einen anderen Zugang zur Welt und zum Werden zu bekommen. Echt schön zu lesen, Taschenbuch. Die Reise des Universums, Brian Swim. Und unsere Biografie ist ein Abbild davon. Das heißt, es gibt etwas, wo wir gut tun, unsere biografische Persönlichkeit nicht so persönlich zu nehmen. Das ist schon persönlich, dass du es bist, der das erlebt. Und dass du es bist, die das fühlt und dass es dich meint. Und dennoch bist auch du nur in Anführungszeichen, eine Resonanz, ein Ausdruck von etwas viel Größerem. Und das ist unendlich befreiend. Es ist keine, eben kein Nur, es ist keine Abwertung deines Du-Seins, sondern eher eine Aufwertung. Du bist mehr, als du denkst. Das ist die Heilung aus der Illusion, dass wir so klein sind. Das wäre so die biografische Persönlichkeit. Ja, was sind wir denn? Was ist denn dieses Mehr? Wenn wir darunter tiefer gehen, ist es etwas, das wir fühlen können. Da ist etwas in uns, das fühlt sich an, wie wenn es von diesem Werden und Entwickeln und heute und morgen und den Stimmungen und den Winden des Zukünftigen und des Gestern nicht berührt wird und zugleich da drin sich entfaltet. Das ist ganz interessant. Da ist ein Entfaltungsprozess in uns, ein Öffnen, eine Art Reise, ein Werden, das ist wie eine Tiefenbiografie. Aber das ist nicht, steht nicht in den Winden des Auf und Ab und dem Schaukeln unserer Empfindungen und Beziehungen und Zerbrechen und Trennungen, was weiß ich, was es alles gibt. Ja, so das integriert das oder ist der Raum auch dafür. Das wächst durch alles hindurch und das ist das Faszinierende. Das wächst, egal was wir erleben. Das entfaltet sich unabhängig davon, wie wir unsere Biografie bewerten, selbst wenn sie ganz furchtbar ist. Und die Kunst des Lebens bestünde dann darin, auch die heftigen Ereignisse, so gut es geht, herzunehmen als ein Aspekt dieses Entfaltensweges, dieser Entfaltung. Und sie nicht zu schnell zu bewerten, dazu später noch. Also es gibt so etwas wie ein Reifen einer, was ich modern nennen würde, authentischen Persönlichkeit oder authentisches Selbst oder individuelles Selbst. Und ein altes Bild, ein bisschen mit Vorsicht gebraucht, weil wir es zu schnell verdinglichen. Ein altes Wort dafür ist Seele. Seele, was nicht Psyche ist. Das meint vom Wort selber, aber hier in der Anthropologie ist ein Unterschied. Ich mag die moderne Sprache von individuelles Bewusstsein. Ich mag das, weil das so ein bisschen offen ist. Seele ist zu leicht kompakt. So wird so ein Ding. Ja, aber das ist gemeint. Es gibt eine authentische Individualität in uns. Wir sind nicht einfach nichts, wenn wir nicht Ego sind, sondern da ist eine Tiefenreifung in uns, die sich entfaltet, komme was wolle. Das ist faszinierend. Das heißt, diese Tiefenpersönlichkeit, dieses authentische Selbst, diese authentische Persönlichkeit, ist eigentlich so etwas wie Zufluchtsort, auch in den großen Stürmen des Daseins. Und es ist hochinteressant, wenn man Geschichten von Menschen liest, die heftige Sachen erlebt haben. Oder in Kriegen, oder auf der Flucht, oder krasse Sachen. So. Die kommen oft in Kontakt genau damit. Und die sagen, ja, vorher hatte ich den Kontakt nicht, da habe ich das plötzlich erlebt. Da war es plötzlich da. Es gibt ein Buch von dem Gestalttherapeuten Arnold Beisab, die im letzten Retreat schon mal von erzählt, Flying Without Wings. Wozu brauche ich Flügel? Ein bisschen unbeholfen übersetzt. Also eigentlich Fliegen ohne Flügel. Und er war Professor, Psychiater, Gestalttherapeut, Lehrer und Spitzensportler im Tennis. Hat einen Unfall, ist total gelähmt, ist über mehrere Wochen in einem Fixierbett, kann sich nicht mehr bewegen, wird von Herz-Lungen-Maschine beatmet und weiß überhaupt nicht mehr, wer er ist. Und ihm zu sagen, spür deinen Atem, wäre nutzlos, weil er gar nicht weiß, ob es seiner ist. Oder von der Maschine. Und dann merkt er, es gibt eine riesige Freiheit, die er noch hat. Er fühlt nicht mehr den Körper, er fühlt nicht die Erde, er fühlt nicht den Atem, er weiß nicht, wie es weitergeht. Es gibt eine riesige Freiheit, es geht ihm einmal plötzlich auf. Das ist, wie er sich zu dieser Situation, die jetzt seine Realität ist, verhält. Und da tut es einen Shift in ihm und er nimmt das als sein Jetzt, dieser Menschsein. Alles, was da ist. Und über diesen Prozess, über diese Bejahung, die aus seiner Existenztiefe kommt, über diese Bejahung dieser abgründigen Situation, fängt eine innere Transformation in ihm an und er macht dann tiefe spirituelle Erfahrungen, in denen er sich zeitweise in eins findet mit dem Universum und wo er mit einem Schuss Humor, manchmal auch mit Tränen, aber vor allem mit einem ganz großen Mut und einer tiefen Freiheit mit dieser Situation umgehen kann. Und er wird wieder gesünder, aber bleibt an den Rollstuhl gebunden und kann wieder lehren, wird Professor und entwickelt als Gestalttherapeut das Gesetz der paradoxen Veränderung. Das heißt, das hatten wir hier schon, wenn du aufhörst, irgendwas verändern zu wollen, geschieht die Verwandlung. Das war auf einer völlig anderen Dimension. Gesetz der paradoxen Veränderung nach Arnold Beiser, Gestalttherapie. Das ist das, was unser authentisches Selbst kann. Und das ist mit aller Schmerzhaftigkeit und Abgründigkeit, die da manchmal drin ist, eine Überraschung. Und wenn ihr überrascht seid von euch selber, das war jetzt bei vielen von euch, war das da. Ach, ich bin überrascht über mich, dass ich. Dann seid ihr damit in Kontakt. Und dann gibt es noch diese darunterliegende Tiefe, das ist so, woraus kommt das, wovon kommt das her, wenn wir diese alte Menschheitsfrage stellen, woher komme ich, wohin gehe ich und warum bin ich hier und wer bin ich, und diese vier großen Fragen, die wir seit Urzeiten stellen, also woher und wohin, das ist diese Dimension, die wir fühlen können in unserem Körper, als, ja, wenn ich ganz tief entspanne zu mir hin, da ist dann nicht etwas, das fühlt sich nicht mehr an, wie dass das Satnam heißt. Da ist etwas, das ist tiefer, das ist mit mir verbunden und ich fühle mich ganz bei mir, ich fühle mich ganz zu Hause, wie ein tiefes Entspannen in das innere Jenseits und gleichzeitig gehört es nicht mir. Wie ein alter Zen-Meister sagt, du bist nicht es, es ist in Wirklichkeit du selbst. Wunderschön Koan-artig. Du bist nicht es, das gehört dir nicht, aber es ist in Wirklichkeit du selbst. Es ist die Essenz dessen, was du als ich selbst empfindest. Und das ist hier eine Dimension, das ist faszinierend, die wir tragen als Menschen unseren eigenen Geburtsort in uns. Wir sind zugleich der Raum, aus dem wir kommen, in der Persönlichkeit oder Seele oder Bewusstheit, wie auch immer. Modern wieder formuliert, könnten wir sagen, es ist das transpersonale Selbst, das über die Person hinausgeht, oder das unendliche Bewusstsein. Individuelles Bewusstsein, unendliches Bewusstsein. Das Göttliche, die Traditionen nennen es die Weitung und Tiefung ins Göttliche. Die Mystik kennt es und die buddhistischen Traditionen kennen es genauso. Und das erfahren wir als Raum, als Weite, als unermesslich und als so wenig greifbar, dass es Traditionen gibt, die es als Leerheit beschreiben. Und das ist nicht Nihilismus, sondern das ist, ich würde fast sagen, das ist eher Ehrfurcht vor dieser unermesslichen Weite des Seins, die unserem Verstand nicht greifbar ist. Aber der, wenn wir lange genug füllen, erfahren, sich als Liebe, als Gebärendes, als Kreatives, als absolut lebendig, als Potenzial aller Lebendigkeit erweist. Also nicht eine Weite, die uns wegzieht, sondern eine Weite, die uns hervorbringt. Augenblick für Augenblick. Ja, das wäre so diese tiefste Dimension und angesichts dieser Tiefe machen wir unsere Reise als individuelle Erfahrungsaspekte des Lebens, des Daseins, indem wir in einzigartiger Art das erfahren und spüren, was wir spüren. Niemand fühlt und sieht und denkt die Dinge und die Welt so wie du. Und das ist diese einzigartige Reise, die du machst. Immer die Tage vielleicht noch ein bisschen zu sagen, was diese Reise eigentlich ist. Sie ist jedenfalls mehr als unsere Biografie. Und dennoch ist die Biografie nicht ganz unwichtig. Das vielleicht mal so zu diesen Dimensionen der Persönlichkeit. Und dann, es schließt sich gut an, auch wenn ich jetzt formal ein bisschen einen Sprung mache, mag ich mit euch noch etwas teilen. Das ist jetzt eigentlich keine Landkarte, das sind 4 Weckrufe mit CK. Und diese 4 Weckrufe sind aus der buddhistischen Tradition, dort heißen die The 4 Reminders, also die 4, schwer, ein bisschen schwer zu übersetzen, die 4 Erinnerungskräfte, ist so wässrig. Die 4 Weckrufe, die 4 Motivationen, deinen Weg zu gehen und zu leben und dass eben nicht morgens immer das Murmeltier grüßt, sondern dass du spürst, wow, ich nutze es jetzt. Das eigentlich, was wir im Westen sagen würden, sinnvoll. Wie ist sinnvolles Leben? Und das wisst ihr ja wahrscheinlich, völlig unabhängig von den Inhalten. Das ist deine Einstellung, wie von dem Arnold Beiser beschrieben. Also, ich habe das versucht, das rausdestilliert. Die sind nicht so ganz leicht zu greifen, weil jeder Lehrer lehrt die anders und erzählt endloses Zeugs dazu. Und ich habe versucht, die zu destillieren in 4 Kernsätze. Und dann falten wir so ein bisschen aus. Das erste ist, dein Leben ist kostbar. Dein Leben ist einzigartig und kostbar, das ist das Erste. Das Zweite ist, dein Leben ist begrenzt, irgendwann bist du tot, nutze es. Das Dritte ist, dein Leben hat Bedeutung, entfalte das Sinnvolle. Und das Vierte ist, das ist für die meisten von uns der Hammer, umarme das Leiden als Teil deines menschlichen Lebens, und werde so frei. Zusammenfassender Kommentar dazu. Du weißt das immer schon. Es ist Ignoranz, das zu vergessen. Wach auf. Die Dinger heißen Reminder, Erinnerung. Erinnerung macht nur Sinn, wenn wir es schon wissen. Also wissen wir es. Okay, also. Das Erste ist, dein Leben ist kostbar, das heißt, uns klar zu machen, egal in welcher äußeren, inneren, sonstigen Situation wir sind, das ist erstmal kostbar, dass ich überhaupt existiere, dass ich lebe, dass ich ein Menschenwesen bin. Das ist nicht eine Wertung gegenüber Ameisen, Bäumen und Katzen, aber das ist schon auch toll, Mensch zu sein. Wir haben enorme Möglichkeiten von Bewusstheit, von Feinspürigkeit, von Liebe, von Interesse, von Bildung etc. Das hat erstmal eine Katze nicht oder ein Regenwurm oder, also wirklich, ich liebe diese Formen und so, kenne die vielleicht auch von innen, aber Menschsein ist kostbar, das ist gemeint. Im Original, im buddhistischen Originaltext heißt es Precious Human Birth, also deine menschliche Geburt ist kostbar. Und das ist was, ich finde, das ist eine transkulturelle Botschaft. Das kannst du genauso christlich lesen. Die, hey, dein Menschsein ist kostbar. Das Göttliche vermenschlicht sich, um es von innen her in seiner Kostbarkeit aufleuchten zu lassen. Inkarnationstheologie, christlich. Ja. Es ist gleich in Grün, ein bisschen anderer Zugang. Unser Leben ist kostbar, dein einzigartiges Leben. Und das ist die Basis, diese Wertschätzung, damit fängt es immer an. Eigentlich ist es Liebe zu dir. Punkt. Egal, was du sonst anstellst. Das Zweite ist, das ist auch so real, das ganze Ding hat sein Ende. Und zwar nicht nur mit dem Tod, das ist nicht nur gemeint, sondern mach dir klar, jeder Tag hat nur eine bestimmte Reserve an Zeit, an Kraft, an Energie. Du kannst dich nicht für alles interessieren. Du kannst nicht 17 Fächer studieren, auch wenn es vielleicht interessant wäre. Ja, dir geht das Geld aus, dir geht die Kraft aus, dir geht die Spannkraft, die kognitive Spannkraft aus, dich langweilt irgendwann. Also guck, was du mit dem, wir sind überall begrenzt, wir sind endliche Wesen. Und eine Falle unserer Kultur ist, dass wir gerade diesen Aspekt vergessen, dass wir alles ins Endlose vermultiplizieren. Das macht uns wahnsinnig. weil es ja nicht real ist. Wir sind endlich. Wir können nur eine bestimmte Menge von WhatsApps beantworten. Wir können nur eine bestimmte Anzahl von Internetseiten oder Informationen aus dem Internet. Das ist echt verführerisch. Deshalb gehe ich darauf ein, weil das diese Unendlichkeit vorspiegelt, die es aber nicht hat. Lesen, verstehen. Weniger ist mehr. Ja, wir sind endlich. Also es gilt, gut, da brauche ich dieses kostbar. Was ist mir kostbar? Wofür will ich es wirklich nutzen? Das Endliche. Ich habe nur diese Menge an Geld. Was mache ich damit? Der dritte Aspekt, alles was du tust, hat Bedeutung. Das ist jetzt nicht magisch-esoterisch gemeint, das muss ich wirklich, das finde ich ganz, ganz wichtig, das nicht zu vermischen oder nicht zu verschieben. Das ist nicht kausal gemeint. Unser Tun hat manchmal kausale Bedeutung. Also wenn ich die Tasse verschiebe, dann steht die jetzt da. Das ist kausal. Ja? Weil ich die geschoben habe, steht sie jetzt da. Aber das sind nur die einfachsten Prozesse, sind kausal. Die meisten sind komplex, vernetzt. Multifaktorell, wie man so schön sagt. Wir haben viele Ursprünge. So. Und so ist auch unser Tun. Aber unser Tun hat Sinn. Ob du 4 Stunden vor dem Fernseher hängst und dir irgendein Zeug reinziehst, hat eine Bedeutung für dein Leben. Oder 4 Stunden ein gutes Buch liest und meditierst und Yoga machst. Ich meine, das ist gar nicht moralisch gut, schlecht, sondern es hat eine andere Bedeutung. Guck hin, guck's dir an. Unser Leben, unsere Entscheidungen haben auch Bedeutung für andere. Also ob ich, da kommen wir nochmal an diese Magie von gestern im guten Sinne, also ob ich Liebe in die Welt gebe oder an mir arbeite, das hat eine Wirkung. Wenn du Kinder hast oder Partner zu Hause oder Familie oder nahestehende Menschen, das hat eine Wirkung, wenn du hier an dir arbeitest. Du bist vielleicht weniger aggressiv, weniger kratzig, du bist fairer, du bist liebevoller, du bist klarer, manchmal auch im guten Sinn abgegrenzt, du machst nicht, tanzt nicht nach jedes anderen Pfeife. So, das hat eine Wirkung. Mach was Sinnvolles, das ist gemeint. Und das vierte ist, Leiden gehört zum menschlichen Leben. Das ist vielleicht der sensibelste Punkt für uns. Leiden gehört zu sensitiven Wesen, die wir nun mal sind. Und in diesem Satz jetzt ist eine Riesenbefreiung. Du kannst es nicht ausmerzen. Das heißt, du machst auch nichts falsch, wenn du leidest. Und das ist die Befreiung. Es gibt kein Unleiden. Es gibt kein leidfreies Leben. Und ich würde sogar radikal sagen, es gibt kein Glück als Konsequenz deines Tuns. Es gibt kein Glück, egal was du machst. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Die reichsten Leute, die erfolgreichsten Leute sind oft todunglücklich. Und einfache Leute, die Humor haben, einen guten Kontakt zu leben und sterben, und die sind sehr glücklich. Die strahlen was aus. Und wir irgendwo dazwischen. Du kannst machen, was du willst. Das ist diese Botschaft, die ist radikal. Du kannst machen, was du willst. Du kannst Glück nicht erzeugen. Und Glück ist nicht der Sinn von Menschsein. Glück ist ein Apfel, der fällt nebenbei vom Baum. Manchmal fällt er, manchmal nicht so. Da muss er ein bisschen warten. Aber eigentlich geht es um was anderes. Es gibt eine tiefere Version von Glück. Und die besteht darin, wenn wir frei mit unserem Leben umgehen können, komme was wolle. Und diese Freiheit, die erzeugt in uns eine tiefe Beseligung. Das ist die tiefere Form von Glück. Beseligung, die tiefer ist als der Unterschied zwischen Glück und Schmerz. Oder Glück und Leiden. Die das inkorporiert. Suche die Dimension in dir, da sind wir wieder bei diesem Eingangssatz, den wir hatten. Suche die Dimension in dir zu kultivieren, die frei ist von Leiden. Die von Leiden nicht berührt wird. Das ist dieses tiefen Selbst und dieser tiefe Raum unserer Wesensessenz, unserer göttlichen Qualität in uns. Das Authentische und die Tiefung. Ja, diese Dimension, suche das zu kultivieren, was wir in der Meditation rauf und runter tun. Ja, suche das zu kultivieren, nicht um dich dahin zu verstecken, das geht ja auch gar nicht, sondern um von da aus dein Leben zu handeln. Von da aus kannst du auch leidvolle Situationen leichter handeln. Vielleicht nicht immer elegant, das kann niemand von uns, aber leichter, anders. Sie streichen dir nicht den Sinn raus. Und das alles weißt du. Hör auf, es zu vergessen. Wach auf.